Und dann setzen wir uns hin und ja, dann guckt sie mich an und sagt, also, wir müssen jetzt ein sehr unangenehmes Gespräch führen. Sie haben Krebs.
Hi und willkommen bei den Stehauf-Menschen. Wir haben in der letzten Zeit für euch wahnsinnig viele inspirierende Menschen getroffen. Sie alle haben uns ihre Geschichte erzählt und erklärt, wie sie es geschafft haben, Schicksalsschläge zu meistern. Ich bin Julia und ich freue mich, euch heute Claudia Neumann vorstellen zu dürfen. Ich lerne Claudia als unfassbar starke Frau kennen, mit einer auffallend positiven Einstellung und vor allem einem ziemlich trockenen Humor. Ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Als Claudia 28 ist, erhält sie eine Diagnose, die viele sofort mit dem Tod verbinden würden. Krebs. Darmkrebs, um genau zu sein. Und natürlich kann Claudia es kaum fassen, als sie davon erfährt. Aber daran, dass ihr Leben bald vorbei sein könnte, denkt sie keine Sekunde lang. Sie kämpft nicht nur gegen den Krebs, sondern auch gegen einen untreuen Ehemann. Wenn sie heute davon erzählt, reißt sie ab und zu einen Witz, lacht darüber, wie sie sich damals verhalten hat. Absolut bewundernswert, aber von vorn. Mit 18 Jahren zieht Claudia von zu Hause aus. Sie hat gerade ihr Abitur gemacht und beginnt ihre Lehre als Krankenschwester.
Und danach 4 Jahre in Düsseldorf an der Uniklinik als OP-Schwester gearbeitet und bin von da aus in den Außendienst in die Medizintechnik gegangen. Und da habe ich dann von 2012 bis 2014 auch in ganz ruhigen Fahrwassern gearbeitet und gelebt.
Medizin interessiert Claudia schon immer. Und sie entscheidet sich deswegen, parallel zu ihrem Job Pflegemanagement zu studieren. In ihrem Beruf geht Claudia total auf. Er erfüllt sie. 2013 verliebt sie sich dann Hals über Kopf. Für ihren neuen Freund ist sie bereit, von Düsseldorf nach Berlin zu ziehen und sich eine neue Stelle zu suchen. Sie kann sich zum ersten Mal eine gemeinsame Zukunft vorstellen.
Und dann haben wir uns hier 2014 ein Haus gekauft und da war relativ viel zu tun, haben da ganz viel fertig gemacht an dem Haus.
Doch schon bald ziehen dunkle Wolken auf. 2014 merkt Claudia, dass ihr Körper sich anders verhält als sonst.
Stuhlunregelmäßigkeiten, Schmerzen, Blutauflagerungen am Stuhl und. So, dass da so die ersten Verdachtsmomente, sag ich mal, kamen. Da ist irgendwas nicht in Ordnung.
Erstmal denkt sich Claudia nicht viel dabei.
Da gab es irgendeinen Tag, da waren wir wieder im Grundstück und haben da viel gemacht und umgebaut und gebuddelt und so. Und wir hatten an dem Wochenende einen Bagger ausgeliehen und ich saß den halben Tag auf diesem Bagger und es gerüttelt die ganze Zeit. Und dann hat mir auf gut Deutsch so der Hintern wehgetan, ja. Und ich erinnere mich noch, wie ich da echt heulend in seinen Armen lag, weil das so Schmerzen waren. Und da war er dann auch ein bisschen böse mit mir und hat gesagt, Mann, du musst jetzt endlich mal zum Arzt gehen. Also in dem Moment ging es mir so schlecht, dass ich da auch überhaupt keine Widerworte gegeben habe.
Erstmal geht Claudia zu ihrem Hausarzt.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon relativ viel Gewicht auch verloren. Weil ja, wenn ich nicht so viel esse oder gut zerkaue oder manche Dinge einfach püriere oder nur Suppen esse, dann geht es mir besser. Und glücklicherweise, das muss ich immer wieder betonen, da bin ich wohl wirklich ein Positivbeispiel, so in diesen Kreisen, in denen ich mich da bewege, war mein Hausarzt sehr aufmerksam und hat mich direkt eine Woche später dann zur Darmspiegelung geschickt.
Claudia macht sich erstmal überhaupt keine Sorgen. Was soll schon sein? Sie ist doch jung und gesund, oder? Bei der Darmspiegelung werden verschiedene Proben entnommen.
Der Tumor saß wohl allerdings so tief, dass die Internistin schon beim Abtasten gespürt hat, dass da was ist. Vom Tastbefund her sicher war, dass das was Bösartiges ist. Mich für die Woche danach zur Befundbesprechung einbestellt.
Für Claudia ist es eine logische Sache. Wer Proben entnommen bekommt, muss anschließend auch das Ergebnis entgegennehmen. Dass ein solches Gespräch etwas Schlimmes bedeuten könnte, ahnt sie nicht.
Ich war eher ein bisschen genervt, dass ich da wieder hin muss, weil ich ja immer mit der Arbeit unterwegs bin. Und ich habe eher so für mich gedacht, mein Gott, könnt ihr mir das nicht einfach per Post schicken? Es war so, in diesem Arbeitsrhythmus, in dem man ist, hat mich das eher gestört.
Als die Ärztin Claudia hereinruft, bekommt sie zum ersten Mal Angst.
Sie ist eigentlich immer eine total, ja, freundliche, aufgeschlossene, also eine Ärztin, zu der man gerne geht. Und sie schaut dann eher so, ja, bedacht oder bedenklich, etwas nachdenklich und ruft mich auf und ich gehe rein. ganz normal, wie immer, sagt ganz freundlich Hallo, wie geht's? Man begrüßt sich und dann setzen wir uns hin und ja, dann guckt sie mich an und sagt, also, wir müssen jetzt ein sehr unangenehmes Gespräch führen. Sie haben Krebs. Und das ist in dem Moment eigentlich alles, was ich höre. Und dann saß sie da und hat geweint. Und ich sitze da und weine. Und dann ist aber in dem Moment auch gar nicht viel Zeit für mehr Emotionen oder für mehr Reaktionen. Weil jetzt geht es eben ganz klar zu schauen, ist das alles, was jetzt da diese Probe hervorgebracht hat? Oder gibt es da vielleicht noch andere Herde, die sich irgendwo in meinem Körper befinden? Und von daher macht sie eben dann direkt noch einen Ultraschall von den Bauchorganen, hat mir nochmal Blut abgenommen, eben ein größeres Blutbild, als wie wir es letzte Woche gemacht haben. Sie hat dann auch sofort noch das Telefon zur Hand genommen und ruft aus der Praxis dann noch in der Charité an und ruft einen ehemaligen Kollegen an, der dort jetzt in der Klinik arbeitet und erzählt ihm sozusagen, was jetzt hier gerade passiert ist und welchen Befund sie bei mir festgestellt hat. Und der soll sich dann quasi in den nächsten Tagen mit mir in Verbindung setzen.
Dort soll festgestellt werden, wie groß der Krebs in Claudias Darm bereits ist. Der Tumor hat auch schon ins Lymphsystem gestreut.
Das erschreckt einen natürlich, ne? Natürlich hat man Angst und möchte dann auch, dass das jetzt so schnell wie möglich losgeht.
Die Zeit bis zum Termin in der Charité ist quälend.
Die Woche bis dahin war eigentlich auch die schlimmste während dieser ganzen Zeit, weil ich wusste, da ist was und da ist auch was, was da definitiv nicht hingehört. Aber ich weiß noch gar nicht, wie schlimm ist es denn, weil aufgrund meiner Ausbildung hat man natürlich hier und da vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Ahnung als jetzt vielleicht der Bankangestellte oder der Autoverkäufer, der so eine Diagnose bekommt. Und da hatte ich zu dem Zeitpunkt unglaublich viele Fragen im Kopf. Wo kommt das her? Ist es vererbt? Wie groß ist das? Welche Therapien finden jetzt statt? Also es war so ganz, ganz viel und für mich war ganz wichtig, wo gehe ich hin? Also wer macht das denn jetzt? Jetzt kannte ich verschiedene Kliniken im Rhein- und Ruhrgebiet. Aber in Berlin war ich ja gerade noch ganz frisch und meine größte Sorge war eigentlich, dass ich mich hier irgendjemandem in die Hände gebe, der ganz fürchterlich ist.
Claudia ist da gerade mal 28 Jahre alt. Wir sind ungefähr in einem ähnlichen Alter und für mich ist das alles unvorstellbar. Schon mit der kleinsten Spritze fühle ich mich ja, als würde ich durch die Hölle gehen. Claudia ist dagegen wahnsinnig stark. Aber eigentlich noch viel zu jung, um sich mit solchen Dingen auseinandersetzen zu müssen. Ihre Familie und ihr damaliger Mann sind ebenso fassungslos.
Ich glaube, gerade für Eltern ist es extrem schwer, wenn so dieser natürliche Kreislauf durchbrochen wird oder durchbrochen werden soll, dass die Kinder eben vor den Eltern gehen. Ist ja auch für so einen Partner in dem Alter alles andere, als was man sich vorstellt. Ja, man ist so mitten im Aufschwung, Job läuft gut, Haus gekauft. So, man ist so voller Zukunftsvisionen und plötzlich weiß man gar nicht, ob es demnächst noch eine Zukunft geben wird.
Auch Freunde und Kollegen sorgen sich um Claudia. Einige wenden sich aber auch ab, wissen nicht, wie sie reagieren oder was sie sagen sollen. Claudia kann das nachvollziehen, auch wenn es schmerzt. Um die bestmöglichste Behandlung zu bekommen, führt Claudia viele Gespräche und wählt schließlich den Arzt aus, dessen Therapiestrategie am besten zu ihr passt.
Die Idee von Professor Kreis aus dem Benjamin Franklin Krankenhaus war dann, jetzt im Mai dann sofort mit einer ersten vorbereitenden Operation zu beginnen. Da sollte sozusagen dieser kranke Darmausschnitt, der sozusagen das letzte Stück meines Darmes dargestellt hat, ausgeschalten werden. Das heißt, er wurde vom Rest des Darmes abgetrennt und ich habe einen künstlichen Darmausgang bekommen.
Claudia soll danach für 6 Wochen bestrahlt werden, damit der Tumor erst einmal schrumpft. Erst dann soll er operativ entfernt werden, um möglichst wenig gesundes Gewebe herauszuschneiden. Für viele Menschen wäre diese Situation sicher ein Grund zu verzweifeln. Aber Claudia geht ganz anders damit um. Wie ging es dir dabei?
Ja, ganz gut, weil ich jemand bin, der braucht, also wenn Chaos herrscht, dann ist für mich das Schlimmste, dass ich keine Idee habe davon, wie das Chaos jetzt endet. Als ich dann diesen Fahrplan hatte und wusste, was jetzt passiert, war es für mich wichtig, alles zu organisieren, sprich die Termine überall zu machen, weil die macht einem ja nun keiner. Da habe ich mich dann recht energisch draufgestürzt, um das alles im Griff zu haben. Und damit war das eigentlich für mich gut. Ich wollte dann auch, dass es endlich losgeht, weil der Gedanke ja auch in einem ist, der sagt, du hast jetzt hier einen recht ausgedehnten Tumor, du hast Metastasen. Wenn jetzt hier nicht schnell was passiert, dann organisierst du demnächst gar nichts mehr.
In der ersten OP bekommt Claudia einen Port gelegt. Zum Glück verläuft alles ohne Komplikationen. Die Behandlung kann also gleich weitergehen. Der Plan? 6 Wochen jeden Werktag Bestrahlung. Und parallel dazu einen festen Tag in der Woche, an dem sie dann auch in die Chemoambulanz muss. Dort bekommt sie eine kleine Cola-Dose, in der sich die Chemotherapie befindet. Dann wieder Port, dann Flaschenwechsel. In den ersten beiden Wochen geht das auch noch gut, aber dann bekommt Claudia Nebenwirkungen.
Und dann ging das irgendwann los. Da haben wir schon gescherzt zu Hause, ja, und gesagt, ja, wer weiß, was die da machen. Das war dann so Anfang der dritten Woche ungefähr. Da war ich zu Hause und bin von der Bestrahlung nach Hause gekommen und bin zur Toilette gegangen und nehme mir Toilettenpapier und wollte mich abwischen und habe mir die Haut im Intimbereich abgezogen.
Aber nicht nur das. Nach der Bestrahlung und der Chemo muss Claudia einen Rückschlag einstecken. Die Ergebnisse sind nicht wie erhofft.
Der Tumor hatte sich zwar verändert, aber jetzt nicht so in dem Maß, dass man wirklich sagen kann, Mensch, das sind super Voraussetzungen, um jetzt endlich zu operieren. Also da hat keiner in die Hände geklatscht. Es war dann eher so, na gut, es ist wie es ist, wir müssen es jetzt machen.
Claudia verliert aber nicht die Nerven.
Ich glaube auch, dass der Kopf und die Psyche dabei, vor allem während der, also nicht nur für die Therapie, auch für das Entstehen von solchen Erkrankungen eine sehr große Rolle spielen. Natürlich ist es ist kein valider Wert, den du irgendwo messen kannst. So eine psychische Komponente, die ist halt da oder nicht. Ich glaube aber durchaus, dass eine positive Einstellung und ein gefestigtes Selbstbewusstsein, vor allem auch im Umgang mit deinen Therapeuten, mit den Chirurgen, mit den Onkologen, sehr wichtig ist und bei der Genesung einen sehr guten, positiven Anteil hat.
Und Claudia freut sich sogar fast auf die OP. Sie wird mithilfe eines OP-Roboters in der Charité operiert. Etwas, das sie total spannend findet. Über 12 Stunden ist die Narkose, während Ärzte und der Roboter ihr den Tumor entfernen. Doch nicht alles läuft nach Plan. Claudia hat eine Lungenembolie und auch im Becken, wo der Tumor ausgeräumt wurde, hatte sich ein kleiner Entzündungsherd gebildet. Eigentlich sollte 8 Wochen nach der OP die zweite Chemotherapie starten. Doch wegen der Infektion verzögert sich alles. Denn die große Wunde will einfach nicht sauber heilen. Claudia muss wieder schmerzhafte Prozeduren über sich ergehen lassen, oft auch in Vollnarkose. Schließlich kann die Chemo aber doch starten. Und nach 6 Monaten gibt es dann ein Happy End.
Am Ende der ganzen Therapie, die war im Mai zu Ende und dann wartet man ja auch immer noch mal einen Moment auf einen Termin zum CT-MRT und so weiter, gab es so ein abschließendes Staging und dann habe ich Anfang Juli 2016 halt erfahren, dass das alles sehr erfolgreich gewesen ist. Am Anfang wusste keiner, woher das kommt. Zwischendrin zu diesem Befund aus der Tumor-OP wussten meine Ärzte nicht, warum der Befund jetzt so gut ist. Am Ende, als die Therapie dann vorbei war und klar war, dass ich gesund bin, wusste auch keiner, warum das so ist. Aber alle haben sich gefreut.
Claudia kann es kaum fassen. Sie ist endlich krebsfrei.
Natürlich habe ich mich gut gefühlt. Also das war schon wie so ein kleiner Siegeszug, den man gewonnen hat. So ein Triumph. Und nichtsdestotrotz hat gleichzeitig so ein Gefühl bestanden, was dann so gesagt hat, ja und jetzt? Jetzt bist du gesund und was passiert jetzt? Du bist ja nicht mehr so leistungsfähig wie vorher, du hast jetzt einen künstlichen Darmausgang. Und das waren dann so Gedanken, wie kommt denn jetzt schnellstmöglich wieder Normalität in den Alltag, ja? Und kann ich mit der Normalität überhaupt umgehen? Jetzt hat sich ja sozusagen fast 1,5 Jahre alles um mich selbst gedreht und dann so Mittelpunkt von allem, das war ja dann plötzlich weg. Und das hat auch erstmal so einen Moment Bedenkzeit hervorgerufen, wo man so gedacht hat, okay, mal gucken, was jetzt passiert.
Auf der einen Seite beginnt zwar ein Neuanfang für Claudia, auf der anderen Seite muss sie aber einen weiteren Tiefschlag verkraften. Ihr Freund, den sie noch vor der OP geheiratet hat, hatte sie nämlich mitten in der schwierigen Zeit betrogen und Claudia hat es herausgefunden. Sie war sich dann sofort sicher, mit diesen Menschen möchte ich nicht weiter mein Leben teilen. Neben der anstrengenden Chemotherapie traf sie sich also deswegen auch noch mit Anwälten, um die Scheidung zu regeln und sich eine neue Wohnung zu suchen. Ein zusätzlicher Belast, den Claudia zu der Zeit mit sich herumschleppen muss. Aber auch hier hat sie sich nicht unterkriegen lassen. Aber natürlich war sie unfassbar wütend auf ihren Ex-Mann.
Wobei es mir dann relativ schnell egal war, insofern, dass ich natürlich auf mich gucken musste. Und er hatte jetzt eigentlich Wichtigeres zu tun, als mich da entweder mit Groll zu beschäftigen, weil jede Emotion ihm gegenüber in meinen Augen Verschwendung war. Schlussendlich war es dann so, dass am 4. Juli 2016 habe ich quasi zum Independence Day völlig passend meine Mitteilung bekommen, dass ich gesund bin. Und am 13. Juli war ich vor Gericht zu meiner Scheidung. Und von daher war das wirklich Timing. Ich war gesund, ich war geschieden, ich hatte das Haus los und konnte bei null auch sozusagen mit allen Aspekten wieder von vorne anfangen.
Im ersten Jahr muss Claudia alle 3 Monate zur Kontrolle. Außerdem steht einmal pro Jahr eine Darmspiegelung an. Und bis heute sieht alles sehr, sehr gut aus.
Ich war jetzt gerade im Mai das erste Mal nach einem halben Jahr. Jetzt durfte ich wegen guter Führung sozusagen verlängern. Und habe jetzt die Kontrollen nur alle halbe Jahr.
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Rückfall geben wird?
Also das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich mich mit einem Rezidiv überhaupt noch gar nicht beschäftigt. Das mache ich dann, wenn es soweit ist. Und auf so Zahlen und Statistiken verlasse ich mich relativ wenig, weil ich glaube, wir jungen Erwachsenen sind in diesen ganzen onkologischen Statistiken so gar nicht richtig bedacht. Es gibt Statistiken, die besagen, mit dem Tumorstadium, was ich jetzt hatte, liegt die 5-Jahres-Überlebensrate bei 50%. Jetzt nicht so viel. Da ist die Chance sprichwörtlich 50-50, ja. Ich glaube aber, wie gesagt, eben dessen die 18- bis 39-Jährigen in dieser Kohorte eben gar nicht berücksichtigt sind. Ich glaube, die Statistik, die besagt, dass ich, oder diese Prozentzahl, die besagt, dass ich mit dieser Diagnose in meinem Leben diagnostiziert werde, mit allem, was so drum und dran ist, dass es ein Darmkrebs ist, wie alt ich bin, dass ich eine Frau bin, dass er nicht erblich ist, die liegt ungefähr bei 2%, ja. Von daher ist das irgendwie für mich alles mit zu viel Konjunktiv behaftet, als dass ich mich dahingehend irgendwie mit Zahlen beschäftigen würde.
Diese Einstellung erleichtert Claudias Leben ungemein. Seit sie endlich wieder gesund ist, lebt sie es einfach so, wie sie es gerne will und möchte. Und fragt niemanden um Erlaubnis.
Mein Leben muss man sich so, meine Freunde sagen das immer so nett, ja, muss man sich so vorstellen, so eine rosa Glitzerwolke und überall sind kleine Einhörner. Und ich bin, das ist natürlich so, dass ein das erdet, du weißt noch deutlicher, ich glaube, ich war schon immer ein sehr stabiler und fester Charakter und wusste genau, vor allem, was ich nicht möchte. Gefühlt für mich ist es so, dass das jetzt danach noch mehr so ist, dass ich ganz klar weiß, was will ich nicht. Und jetzt aber nicht nur noch mehr dazu in der Lage bin, das zu unterscheiden, sondern danach auch zu handeln und zu leben. Das würde ich sagen, ist jetzt anders. Das Leben so plakativ und so endlich geworden ist. Und ich mir jetzt natürlich noch mehr vor Augen halte, das Leben kann morgen zu Ende sein. Und wenn ich das jetzt so oder so möchte, dann mache ich das auch so. Es gibt nicht mehr so viele Grauabstufungen, es gibt mehr Schwarz oder Weiß.
In ihrer schwersten Zeit hat sich Claudia Hilfe bei der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs gesucht. Heute setzt sie sich dort ehrenamtlich ein und hat dabei ein großes Anliegen.
Dieser grundsätzliche Appell einfach an, vor allem an junge Menschen, die irgendwie der Meinung sind, es ist mit ihnen was nicht in Ordnung und sie waren jetzt beim Hausarzt und er hat sie wieder vertröstet mit irgendeiner Ausrede und diesem und jenem und welchem und es gehen Monate und Wochen ins Land. Die müssen einfach hartnäckig bleiben, ja. Hartnäckig sein, sich von nichts abwimmeln lassen, sich auf das eigene Körpergefühl berufen. Natürlich so ein bisschen unterscheiden, bin ich Hypochonder oder bin ich es nicht. Aber wenn tatsächlich Dinge vorhanden sind, die einen stutzig werden lassen, die Ärzte auch offen ansprechen und sagen, ich kenne es aus meinem Umfeld, ich habe, weiß ich nicht, Claudia im Fernsehen oder in der Zeitung gesehen und die war 28 und der Satz, es gibt kein zu jung, der muss einfach mehr in den Köpfen ankommen.
Und noch was ist Claudia wichtig? Sie setzt sich dafür ein, dass Frauen bei der Krebsbehandlung die Möglichkeit haben, fruchtbar zu bleiben und dass die Krankenkassen dafür zahlen. Ihr Engagement zahlt sich aus. Sie wurde dieses Jahr von der Felix-Burda-Stiftung, die sich für die Früherkennung von Darmkrebs einsetzt, mit dem Ehrenfelix ausgezeichnet. Für ihren besonderen Einsatz auf diesem Gebiet.
Es ist ja nun der ja bekannteste deutsche Medizinpreis, der in auf der Ebene irgendwie vergeben wird. Ja, dieser so der höchste Publicity-Grad, den du da auch erreichen kannst. Das war mir vorher ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Ist mir dann auch erst bewusst geworden, als ich mich dort beworben hatte und mir mal so die Videos der letzten Jahre angeschaut habe. Und ich finde es einfach schön, dass mit dem Preis so ein bisschen so ein Wechsel vom Krebskranken, von dieser mutmaßlichen Opferrolle hinüber eben mehr zu so einem, ja, zu jemandem, der zu Taten in der Lage ist, stattfindet. Von Reaktion zu Aktion, kann man vielleicht sagen. Das finde ich sehr angenehm und es gibt einem selbst natürlich auch natürlich ein gutes Gefühl und Selbstbewusstsein. Und ich finde es eben auch schön, dass die jungen Menschen von der Felix-Burda-Stiftung jetzt so in den Vordergrund gestellt werden und man da auf diese Art und Weise, auch mit diesen Promis, die dann da sind, man fühlt sich so gestärkt und so ein bisschen, man gewinnt so das Vertrauen in sich selbst, dass man Dinge schaffen kann, die einem nie jemand zugetraut hat.
Ich finde, die Geschichte von Claudia geht richtig ans Herz und ich hoffe, sie konnte auch euch berühren. Wenn ihr noch mehr von den Stehaufmenschen hören wollt, dann besucht uns entweder auf Spotify, iTunes, Deezer und Co. oder auf unserer Homepage mavi-mag.de/podcasts. Dort findet ihr mehr über unsere Gäste und über das Magazin Mavi. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns, Stehaufmenschen.